Weihnachten. Die Sirenen, das waren Kreaturen von unglaublicher Schönheit. Sie waren nicht nur unglaublich schön, sie konnten auch unglaublich schön singen. Sie lebten auf einer wunderschönen, blumigen Insel im Mittelmeer, aber diese Insel selber bestand aus lauter gefährlichen Felsen. Und diese Sirenen sangen, und der Gesang ertönte und er lockte die Menschen in ihrer Nähe an. Dieser Zauber, dieser Gesang war so stark, dass kein Mensch sich diesem Zauber entziehen konnte. Und es zog die Seefahrer, die Menschen, die an dieser Insel vorbeikamen, nur in eine Richtung. Und das war die Insel. Aber es war gleichzeitig auch der Tod. Wenn ich ihr Schiff zerschellte an den Felsen, an den Klippen, dann starben sie spätestens auf der Insel. Und so lagen auf dieser Insel die Köpfe, die Knochen von vielen Menschen zuvor, die in den Bann gezogen waren und es nicht überlebt haben. Apollonius von Rhodos erzählt in der Argonautensage die Geschichte von Jason und seinen Freunden. Jason muss das goldene Vlies wieder zurückholen. Er muss es irgendwie finden. So macht er sich auf die Reise, er geht los. Sie lichten den Anker, die Segel, aber er wird gewarnt. Vor wem wird er gewarnt? Vor den Sirenen. Hütet euch davor, den Sirenen zu nahe zu kommen. Und dann segeln sie los, sie sind unterwegs und dann kommen sie an diese Insel und alle merken, das muss die Sireneninsel sein. Und die Sirenen sehen sie, sie fangen an zu singen, es klingt wunderschön. Die Seefahrer werden in ihren Bann gezogen, sie sind gerade dabei, alles loszulassen, ins Wasser zu springen, um dahin zu kommen. Die zweite Geschichte, die sich damit beschäftigt, erzählt Homer in der Geschichte Odyssee von Odysseus, dem Helden, der den trojanischen Krieg überlebt hat und jetzt mit seinen Männern und Schiffen wieder zurück nach Hause zu seiner Insel fährt, zu seinem Königreich, zu seiner Frau zurückkommen will. Auch er wird gewarnt. Hüte dich vor den Sirenen. Und auch er kommt dann an diese Insel der Sirenen. Die Predigt heißt, die Sirenen deines Lebens. Kann das sein, dass auch wir Sirenen in unserem Leben haben? Dass uns etwas ruft, etwas in ein Band zieht, etwas verzaubert, wo wir uns nicht wehren können, wo wir wissen, dass es nicht gut für uns ist und trotzdem schaffen wir es nicht, wegzuschauen, etwas anderes zu tun. Was sind die Sirenen in deinem Leben? Was tust du vielleicht oder was schaust du dir an, wo kannst du nicht wegschauen, nicht weghören, wo du ganz genau weißt, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit. Wo bist du schwach oder, es hat mal jemand so formuliert, was ist deine Lieblingssünde? Ich möchte mit euch kurz beten zum Beginn. Ihr dürft eure Augen schließen, dürft sitzen bleiben. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du ganz besonders bei uns bist, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen, dass du uns berührst, dass du uns deine Liebe zeigst, dass du uns die Augen öffnest, dass du da bist mit deinem Geist. Im Namen Jesu, Amen. Bei der Recherche an der Predigt habe ich eine Statistik gefunden. Diese Statistik kommt aus dem führenden Bereich, das ist die führende Webseite im Bereich Pornografie. Sie haben eine Statistik gemacht 2017, wie viel an Daten sozusagen bewegt worden sind, allein von einer Webseite in diesem Bereich. Das sind, wer sich auskennt, Petabytes, wie man sie auch immer ausspricht, 3700. Das heißt, pro Tag wurden sich 10.225.205 Gigabyte angeschaut. Das macht in der Stunde 426.000 Gigabyte. In der Minute sind das noch 7.100 Gigabyte. Jede Sekunde sind 118 Gigabyte. Also nach Gigabyte kommt Terabyte. 1.000 Gigabyte sind 1 Terabyte. Das kennt ihr vielleicht auf eurer Festplatte. Und dann kommt 1.000 Terabyte sind dann wieder 1 Petabyte. Es ist so viel, dass jedes iPhone auf dieser Welt, was zurzeit funktioniert, davon gefüllt werden kann. Restlos. Alle Speicher. alle, die gerade im Umlauf sind. Und ihr wisst, dass Apple ungefähr pro Jahr 228, 225 iPhones verkauft. Millionen. Könnt ihr euch ausrechnen, vielleicht welche Vorstellung das begreift. Man sagt, man entscheidet sich so ein bisschen, die Umsätze liegen bei der Industrie bei ungefähr 5 Milliarden pro Jahr. 2,5 Milliarden Mails werden am Tag mit pornografischen Inhalten verschickt. Genauso sind alle 25% aller Suchanfragen, manche sagen sogar noch höher, im Netz drehen sich nur über dieses eine Thema. 35% der heruntergeladenen Daten weltweit im Internet, nur dieses eine Thema. Die Umfragen sind so krass, dass es eigentlich unsere gesamte Gesellschaft erreicht hat. YouGov, das ist ein deutsches Unternehmen, was so Studien erstellt, sie haben herausgefunden vor ein paar Jahren, also 2017, ein Jahr zurück, haben sie eine Befragung gemacht. Sie sagen, dass ungefähr 50% aller Männer wöchentlich pornografisches Material anschaut. Mittlerweile hat man früher es noch für ein Männerproblem gehalten, merkt man, dass jetzt ein Drittel aller Leute Frauen sind und nicht mehr nur ein reines Männerproblem ist. Das Traurige ist eigentlich, und das ist das Erschreckende, dass sie haben Studien gemacht in den christlichen Kirchen, im christlichen Bereich, und die Statistiken sind annähernd gleich. Es gibt mal, es hat mal jemand diesen Witz gemacht, 90% der Männer schauen Pornos und 10% lügen. Das Traurige ist, dass im christlichen Bereich ist es nicht anders. Sie haben sogar eine Studie gemacht, in den traditionellen, konservativen Kirchen ist der Satz sogar fast noch ein bisschen höher. Und das Gleiche gilt dann für alle Bereiche. Jetzt fragen sich manche Menschen vielleicht, ist denn das überhaupt so schlimm? Es gibt Menschen, die sagen, das ist etwas ganz Gutes. Also wenn ihr in die Bravo schaut, steht wahrscheinlich, Pornos sind eine gesunde Sache, man kann sich anschauen, das gehört zum Leben dazu. Was interessant ist, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Lebens- und Sozialberater und ich habe mich dem Thema gewidmet, Pornografie und Suchtverhalten. Und das Krasse ist eigentlich, dass die wissenschaftlichen Studien mittlerweile zu diesem Thema sehr stark zunehmen. Sie haben eins herausgefunden, es verändert uns als Gesellschaft, wie wir in der Gesellschaft umgehen. Es hat Einfluss auf sexuelle Gewalt, auf Missbrauch, es hat auf Sex-Trafficking oder Zwangsprostitution einen Einfluss, dass Leute verschleppt werden aus diesem Grund. Es verändert unsere Beziehungen, unsere Partnerschaften. Es hat einen negativen Einfluss darauf, was wir sehen, was wir uns anschauen, wie wir Sexualität wahrnehmen. Die meisten Jugendlichen kriegen ihre Sexualbildung nicht mehr irgendwie aus der Schule, aus Büchern, sondern aus dem Internet. Und das Krasseste ist eigentlich das, es verändert auch unser Gehirn. Sie haben festgestellt, dass verschiedene wiederholten pornografischen Konsum werden die gleichen Areale im Gehirn aktiviert wie bei Drogenabhängigen. Das hat dann dazu geführt, dass eine Organisation sich gegründet hat, sie nennen es Pornografie als die neue Droge. Weil sie sagen, dass es so eine Wirkung hat. Das Einzige ist nur, dass während ich mir Heroin auf der Straße irgendwie auf dem schwarzen Markt kaufen muss und das gefährlich ist und es teuer ist, ist Pornografie ein Klick von mir entfernt und es ist meistens auch noch kostenlos. Ist Pornografie mittlerweile zu der stärksten Sirene unserer Gesellschaft geworden? Wenn wir in deren Reichweite kommen, dass es uns verzaubert, dass wir nicht wegschauen können, und vielleicht sagst du jetzt ja, Pornografie, Marvin, das ist vielleicht bei den Jungen das Problem, das interessiert mich nicht. Pornografie ist eigentlich kann zu einer Verhaltenssucht führen. Und Verhaltenssüchte ist nicht nur Pornografie mittlerweile am Kommen, sondern es gibt auch noch ganz andere Verhaltenssüchte. Ihr kennt zum Beispiel Workaholic in dem, Leute, die nicht aufhören können zu arbeiten. Es sind Leute, die sind abhängig vom Kaufen, shoppen zu gehen. Die brauchen unbedingt das Nächste. Die müssen diesen Rausch haben, sich etwa ein neues Schnäppchen zu jagen. Oder sei es Internet, sei es Gaming. All diese Abhängigkeiten nehmen eigentlich gesellschaftlich, statistisch gesehen immer weiter zu. Jetzt die Frage, ich schaue mich schon alle so betreten an, hat die Bibel, ich weiß, mir geht es ungefähr ähnlich wie euch, hat die Bibel eine Antwort drauf? Können wir als Christen dem überhaupt etwas entgegensetzen? Haben wir etwas zu sagen oder schweigen wir das Thema einfach tot und sagen, das gehört nicht in den Gottesdienst, das gehört nicht zum Christsein, wir schweigen. Ich möchte euch einen Text lesen, 2. Timotheus 2, Vers 22. Ich habe ein E-Book gelesen von Covenant Eyes, das ist eine Filtersoftware, die gerade in diesem Bereich ansetzt. Und da habe ich ein paar interessante Gedanken gefunden, die ich mit euch teilen will. 2. Timotheus 2, Vers 22. Paulus schreibt einen Brief an einen seiner jungen Mitarbeiter, Timotheus. Und er schreibt in diesem Brief, in 2. Timotheus 2, Vers 22, das: So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das ist das, was Paulus sagt. Paulus sagt eigentlich in diesem Vers drei Sachen, wir wollen uns die Sachen anschauen. Das erste, was er sagt, ist: Fliehe davon. Halte dich nicht in der Nähe auf. Meide das. Halte dich davon fern. Wenn man das anschaut, das erinnert uns vielleicht an die Geschichte von einer Person im Alten Testament, die flieht vor so etwas. Josef flieht. Und wir lesen das so drüber, wir kennen diese Geschichte und denken so, ja, Josef, der flieht, der rennt halt weg. Aber stellt euch mal vor, die Situation, was das war. Josef ist verschleppt, von seiner Familie verkauft worden. Wahrscheinlich hat er auch das Gefühl, dass Gott ihn eigentlich in dem Sinn verlassen hat, im Stich gelassen hat. Und jetzt ist er in einem ganz fernen Land, er hat keine Familie, keine Frau, er ist wahrscheinlich in der Blütezeit seines Lebens, er schuftet, er weiß nicht, ob er zurückkommen wird, er wird nicht wieder freikommen, er hat wirklich wahrscheinlich keine Freunde, keine Menschen, und er bietet ihm eine wunderschöne Frau an: Schalt doch mal ein bisschen ab, genieß doch mal. Ich meine, ein attraktives Angebot für Josef, oder? Und Josef macht, das ist das Interessante, das Einzige, was in dem Sinn eigentlich das Beste war für ihn, was mutig ist, was stark ist, er weiß, jede Sekunde länger, die ich hier drin stehe, wird meine Entscheidung immer schwächer werden. Josef weiß, die einzige Chance, die ich habe, ist, wegzurennen, dem zu flüchten. Das ist das, was Paulus sagt, viel davon. Josef riss sich los, nahm seine Beine in die Hand und lief. Gott gibt die Verheißung, dann später im Neuen Testament, in 1. Korinther 10, Vers 13, sagt er das: Es hat euch bisher nur menschliche Versuchen betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Vielleicht lesen wir manchmal auch zu schnell über diesen Text, aber der Text sagt eigentlich das: Hey, in jeder Situation, wo du versucht bist in deinem Leben, habe ich, Gott, für dich einen Notausgang geschaffen. Ein Notausgang, wo du fliehen kannst, wo du entkommen kannst. Du, Gott sagt, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Die Frage vielleicht zum Nachdenken ist, wann sind die Momente in meinem Leben, wo ich am meisten versucht bin? Was sind vielleicht die Tageszeiten? Gibt es bestimmte Orte? Gibt es bestimmte Situationen, Personen, die dich triggern, das zu tun? Was passiert meist davor, dass du meinst, du hast das nötig oder musst dir das anschauen? Wir gehen zurück. Also Punkt 1, Paulus sagt, fliehe vor den Versuchungen. Wir gehen zurück zu diesen Geschichten von der griechischen Mythologie. Wie sind die Menschen damals mit den Sirenen umgegangen? Was hat Jason gemacht, als sie mit dem Schiff gerade dran waren und alle eigentlich das Schiff verlassen wollten, ins Wasser springen wollten, um sie durch diesen Sirenen zu kommen, in ihren Tod zu laufen? Gerade als das passiert ist, hat einer der Freunde von Jason, Orpheus, etwas Weises getan. Er hat seine Zither rausgeholt und hat darauf gespielt und hat den Sirenengesang übertönt. Jason war so schlau, er hat gesagt, die Matrosen müssen etwas Besseres hören, ein besseres Lied. Ich spiele ihnen etwas vor, und so konnten sie die Sirenen nicht mehr hören. Und als Orpheus das gemacht hat, haben die Matrosen die Sirenen nicht mehr hören können, weil Orpheus so laut im Boot gesungen hat. Und sie sind an dieser Gefahr vorbeigeschippt. C.S. Lewis schreibt, das Zitat ist vielleicht bekannt: Alles, was wir Menschheitsgeschichte nennen, der Kampf, Armut, Reichtum, Geiz, Krieg, Sex, alles Mögliche, ist die traurige Geschichte des Menschen, etwas anderes zu finden, was glücklich macht als Gott. Er sagt, all das, wonach wir uns sehen, wonach wir uns suchen, was die ganze Menschheitsgeschichte umschreibt, das Traurige wie das Positive, ist eigentlich die Suche nach etwas, was Freude bringt, was glücklich macht. Und es ist die Suche nicht in Gott, sondern irgendwo anders. John Piper greift dann diesen Gedanken wieder auf und er schreibt davon, dass wir als Christen eigentlich in einer gewissen Weise auch Atheisten sind. Wir sind blind für das Gute. Wir sind blind dafür zu glauben, dass Gott uns etwas Gutes bieten kann. Und so suchen wir unsere Freude lieber irgendwo anders, unsere Erfüllung in anderen Bereichen, weil wir nicht mehr glauben, nicht mehr sehen, dass Gott uns etwas Besseres anbieten will. Und so erreichen die Sirenen auch uns. Er schreibt, was wir um uns herum sehen, das jagen wir. Und was wir jagen, entzündet die Lust, die Leidenschaft in unserem Herzen für das, was wir sehen. Wie ein Kletterer, der sich umschaut, wo der nächsten Griff machen kann und dann den nächsten Griff und er sich immer höher klettert auf diesen Gipfel der Befriedigung der Lust. Aber das Problem ist nur, er wird sie dort nie finden. Der Aufstieg ist sinnlos, weil es der falsche Berg ist. Und je höher ich nur kletter, desto höher wird die Höhe, von der ich dann fallen kann. Die Frage ist eigentlich, was steckt dahinter? Was steckt hinter diesen Verhaltenssüchten? Von Pornografie, von Essenssucht, von Kaufsucht, von Workaholic, von der Sucht nach Beziehung, von Codependency in Relationships, also zu Deutsch Beziehungsabhängigkeiten. Was steckt denn dahinter? Was ist das Bedürfnis? Pornografie oder Essenssucht ist nur eigentlich ein Symptom von etwas, dass etwas gesucht wird, was nicht da ist im Leben. Was sind die Bedürfnisse, die wir suchen? Ist es Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, dass einen jemand annimmt, dass einen jemand bewundert? Sie suchen nach Beziehung, nach Verbindung, mit jemandem sich verbinden zu können, diese Intimität leben zu können. Oder die Flucht aus dem Alltag, abschalten zu können, sich fallen lassen zu können, all das Frustrierende zu vergessen. Umgang mit Frustration, den Schmerz, den Zorn irgendwie zu betäuben. Was ist es das, was du suchst, was ich suche, was wir als Menschen suchen? Pornografie ist, glaube ich, letztendlich nur eine Fälschung von dem, was Gott uns eigentlich gegeben hat. Und die Frage ist, wo suche ich eigentlich? John Piper schreibt, es ist eine Sache, schlecht zu sein. Es ist eine ganz andere Sache, blind für das Gute zu sein. Das erleben wir alle. Wir können uns nicht mehr vorstellen, wie echter Sinn und Freude in Gott gefunden werden kann. Die Lösung besteht darin, schreibt er dann, Freude in Gott zu finden. Jemand muss mein Herz höher schlagen lassen, meine Zuneigung auf sich lenken, mein Interesse wecken. Jemand muss meinen Blick von den Götzen abwenden und mich mit einer größeren Schönheit überwältigen. Das ist eigentlich genau das, was Orpheus macht. Er singt seinen Leuten etwas Besseres als dieser Sirenengesang. Er gibt ihnen etwas Besseres. In dem Sinn, wenn wir etwas uns aus unserem Leben wegnehmen wollen, was wir merken, das ist nicht gut, es behindert mich, dann müssen wir es mit etwas Besserem ersetzen. Etwas Positives. Und so sagt dann Paulus, das ist der zweite Punkt, fliehe der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach. Paulus sagt, es wird nicht funktionieren, wenn du nur etwas wegnimmst, sondern wenn du nur vor etwas davonläufst. Du musst dein Leben mit etwas Gutem füllen. Sind wir von Gott begeistert? Sind wir von Gott fasziniert? Haben wir dieses bessere Lied entdeckt, wie Orpheus es singt? Das macht uns letztendlich immun eigentlich vor Süchten, vor Sucht, vor der Suche nach mehr. Orpheus singt dieses bessere Lied und Paulus sagt, fliehe zu dem Guten, ersetze mit etwas Besserem. Fülle dein Leben mit so viel guten Dingen, dass die Schlechten keinen Platz mehr haben. Die zweite Geschichte ist von Odysseus. Odysseus wird geraten, seinen Matrosen Wachs in die Ohren zu stopfen. Er tut das dann auch und das Wachs muss so gut sein, dass die Matrosen das nicht hören und sie kriegen das gar nicht mit. Vielleicht ist die Übertragung in dem Sinn, vielleicht brauchen wir so welche Filter, dass wir manche Sachen nicht hören, dass wir manche Sachen nicht sehen, dass wir nicht ihnen ausgesetzt werden. Und dann kommt Odysseus auf diese dumme, ja, man könnte sich jetzt streiten, ob es dumm oder schlau war, auf die Idee, ich will doch mal hören, wie das klingt. Jetzt sind wir schon hier, Sirenengesang, das muss man doch mal erlebt haben. Von was erzählen sich denn die Menschen, wie hört sich das denn an, ich muss das doch mal erleben. Und er sagt dann, ich werde mir das Wachs aus den Ohren nehmen, ich will das hören. Er hat zum Glück eine schlaue Idee gehabt und das war die folgende. Er sagt, bindet mich an den Mast des Schiffes. Und er sagt dann den Matrosen, seinen Leuten, ich bin zwar der Kapitän des Schiffes, aber wenn ich euch befehle, mich loszulassen, so hört nicht auf mich, bindet mich fester. Bringt noch mehr Stricke und bindet mich noch fester an den Mast. Und dann kommen sie in diesen Bereich, der Wind steht still, alles ist totenstill und die Sirenen fangen an zu singen. Odysseus hört diesen Gesang und er merkt, ich will dahin. Ich muss das erleben. Bindet mich los, bindet mich los. Und die Matrosen hören das nicht. Was tun sie? Sie binden Odysseus noch fest an den Mast. So segeln sie an den Sirenen vorbei. Und sie überleben es. Selbst Odysseus, obwohl er sich gesagt hat, ich bin ja nicht so blöd, ich renne nicht in meinen Tod. In dem Moment, wo er das hört, ändert auch er seine Meinung. Und Odysseus wird dann von seinen Freunden, von seinen Matrosen gehalten, noch fester gebunden. Das ist das Dritte, was in diesem Vers drinsteckt, was Paulus schreibt. Er sagt, fliehe nicht nur von etwas, lauf nicht nur da weg, wie Josef vielleicht geflohen ist, find nicht nur den Notausgang. Er sagt auch nicht, du musst etwas gut immer setzen, das beides reicht noch nicht. Er sagt noch etwas Drittes. Paulus sagt, fliehe mit denen, die den Namen des Herrn anrufen. Paulus sagt, allein kannst du das nicht packen. Fliehe mit denen, die den Herrn anrufen, such dir gute Freunde, die dich unterstützen. Such dir Leute, die dich an den Mast binden, wenn es drauf ankommt. Die sagen, hey, Odysseus, das ist so gesagt, du willst das nicht, wir binden dich noch fester. Punkt 3, fliehe mit denen, die den Namen des Herrn anrufen. Ich will noch gerne den letzten Text mit euch lesen. Das ist Galater 6, Vers 1 bis 2. Ihr dürft eure Bibel aufschlagen, Galater 6, Vers 1 bis 2. Wir haben den Text schon mal gelesen, für die, die es noch einfallen, vor genau einem Jahr zum Thema Gebet. Da heißt es das folgende, Galater 6, Vers 1 bis 2. Brüder, und man könnte es auch erwähnen, Schwestern, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung er übereilt würde. Interessant ist hier, A, Übertretung und dann übereilt. Wenn sie ihn übermannt, wenn sie ihn überrennt, könnte man vielleicht sagen, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, so soll dir das Gesetz des Christi erfüllen. Eine recht moderne Übersetzung sagt das so. Also Freunde, wenn mal einer aus eurer Truppe in seinem Leben total daneben liegt, dann ist es eure Aufgabe, diesen Menschen auf nette, liebevolle Art wieder richtig draufzubringen. Ihr habt ja die Kontrolle von eurem Leben komplett an Gott und seiner Kraft abgegeben und könnt das. Dabei müsst ihr aber total aufpassen, dass ihr nicht selber abrutscht. Helft euch gegenseitig, wo ihr Probleme habt. Wo es mal hart auf hart kommt, da seid für den anderen da. Das ist nämlich genau das, was Jesus von euch, von dir will. Leben wir das? Sind wir für den anderen da, wenn es hart auf hart kommt? Oder reicht es uns einfach, heile Welt zu spielen? Ich habe euch auch das erzählt, ich habe das auf den Marshall Islands erlebt, wo wir diesen Text gelesen haben oder den Mut hatten, ehrlich und offen in der Runde, in der wir waren, zu sein und über das zu reden, was uns völlig vielleicht kaputt macht, was uns zerstört, was uns frustriert, was uns herausfordert, was uns immer wieder traurig macht, uns immer wieder erwischt. Für den einen ist es vielleicht die Pornografieabhängigkeit, für den anderen ist es vielleicht die Wut auf den abwesenden Vater, der jetzt aus dem Leben irgendwie nicht mehr präsent ist. Für den anderen ist es vielleicht der Umgang mit dem Essen, das Schönheitsideal, was man hat. Aber letztendlich, glaube ich, ist das, was eigentlich Gemeinde überhaupt sein sollte. Offen und ehrlich zu sein. Einander zu unterstützen, füreinander da zu sein, wenn es hart auf hart kommt. Einer trage des anderen Lasten und auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz Christi, schreibt Paulus dazu. Tun wir das in unserem Leben? Haben wir diese Freunde, diese Gruppen, die uns helfen, wo wir offen und ehrlich sein können, mit das, was uns bewegt, belastet, wo wir einander tragen können, wo wir einander helfen können? Wir haben uns angeschaut, Punkt 1 war was? Okay, fliehe von, also Paulus sagt, fliehe von diesen Lüsten, fliehe von, das Punkt 2 war was? Fliehe zum Guten, genau. Und die Frage ist, fliehen wir so wie Josef? Punkt 2, fliehe zum Guten. Ich habe geschrieben, spielst du das bessere Lied wie Orpheus, der seine Zither rausholt und die Matrosen eigentlich ein besseres Lied präsentiert, das Bessere, was uns gar nicht Gott in dem Sinn geben will. Und drittens heißt was? Genau, fliehe mit anderen. Kämpf nicht allein, sondern such dir die, die mit dir sind, die mit dir helfen können. Chesterton schreibt dazu, er sagt, dass Märchen mehr als wahr sind, nicht weil sie uns sagen, dass es Drachen gibt, sondern weil sie uns sagen, dass Drachen geschlagen werden können. Und eins ist, glaube ich, das wirklich Wichtige ist, wir brauchen einander, wir brauchen vor allem, glaube ich, Jesus in unserem Leben. Jesus ist die Person, die das alles erlebt hat, die in allem versucht worden ist, wie wir. Wir denken vielleicht manchmal, ja, damals gab es kein Pornhub, kein World of Warcraft, kein Netflix, kein Instagram, was auch immer. Jesus hat es ja viel leichter gehabt. Mir hat mein Dozent gesagt, Marvin, denk mal drüber nach, welcher Staudamm muss mehr Druck aushalten? Der schon öfters gebrochen ist oder der nie gebrochen ist und immer noch steht? Jesus muss all diesen Druck aushalten, aber er hat in keinem Punkt nachgegeben. Jesus hat alle Versuchungen abgeschmettert und hat gesiegt. Jesus ist der Sieger und deshalb kann er dich, kann er mich auch zu einem Sieger in unserem Leben machen. Und vielleicht passiert das bei manchen Menschen, passiert das, die beten und dann von heute auf morgen rauchen sie nie wieder. Plötzlich sind sie geheilt und alles ist wunderbar. Und vielleicht macht das Gott für dich, dann sei ihm dankbar. Und es gibt manche Menschen, die kämpfen, die müssen sich Schritt für Schritt, Zentimeter für Zentimeter freikämpfen von dem. Aber Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Dann ist es ein Prozess und wir müssen Mut haben, immer wieder aufzustehen. Die Bibel sagt genauso, die Bösen, die Gottlosen fallen und stehen nicht mehr auf. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Beide fallen. Die Bibel sagt nicht, der Gerechte wird niemals fallen, er läuft einfach immer weiter. In diesem Vers steckt sogar das drin, dass der Gerechte öfters fällt als der Gottlose. Er fällt 7-mal mehr als der andere. Warum? Weil er wieder aufsteht. Einmal mehr aufstehen, als dass wir fallen. Ganz konkret, die Predigt könnte jetzt hier zu Ende sein. Wir haben uns im K-Plus-Leitungsteam darüber Gedanken gemacht, bei einer Sitzung. Das ist das ehemalige Jugendleitungsteam. Wir haben es jetzt K-Plus genannt, weil wir noch mehr Leute mit einbeziehen wollen und es für alle offen sein wollen. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie das Realität werden könnte, wie es nicht einfach nur eine Predigt ist, die wir hören und sagen, cool, danke, war irgendwie komisch, jetzt mache ich wieder mein eigenes Leben weiter, sondern dass es etwas in unserem Leben verändert, etwas in unserem Leben bewirkt. Das eine ist, ihr werdet gleich Zeit bekommen, mit Gott darüber zu reden, vielleicht das, was euch bewegt, belastet, eure Gedanken, sei es positiv wie negativ, das mit Gott in Verbindung zu treten, eine Zeit, wo ihr darüber nachdenken könnt. Das Zweite aber, was wir uns vorstellen, ist, dass das, wovon Paulus schreibt, eigentlich Realität werden kann in unserem Leben. Wir haben es Manly Man of Manly Faith genannt, Englisch, männliche Männer des männlichen Glaubens. Gibt es natürlich auch für Womanly, Woman of Womanly Faith, aber in dem Sinn könnt ihr das als Mann nicht anbieten, weil ich keine Frau bin, wie die meisten gemerkt haben. Wenn das jemand machen will oder sich dafür berufen will, in dem Bereich tätig zu sein. Wir haben uns gedacht, dass vielleicht für die sagen, hey, ich bin es satt, das allein zu kämpfen. Ich will mich mit anderen Menschen treffen, ich will es wagen, ich will mutig sein, einmal in meinem Leben, ich will darüber reden, offen sein, einander helfen, sich auszutauschen. Sei es sich vielleicht einmal im Monat zu treffen und zu sagen, hey, wir verbringen Zeit zusammen, man kann ja auch was Cooles zusammen machen, aber auch vielleicht per WhatsApp, welches Medium auch immer, Kontakt zu haben, sich gegenseitig zu unterstützen, auszutauschen. Denn mir das unsere Idee als K-Plus-Leitungsteam für die Gemeinde, ist auch mit Tim abgesprochen. Wenn jemand sagt von euch, hey, Gott hat zu mir heute gesprochen, ich will etwas verändern in meinem Leben, ich will das anpacken, dann wäre es die Möglichkeit, vielleicht Teil von dieser Gruppe zu werden. Zu sagen, hey, ich bin dabei. Ich will das Leben, was Christsein wirklich bedeutet. Ich will für die anderen Lasten tragen. Ich will auch meine Last von jemandem tragen lassen. Ihr hättet jetzt die Möglichkeit, in dieser stillen Zeit eine E-Mail zu schreiben. Jetzt haben wir schon immer gesagt, Marvin, das ist ja voll peinlich, wenn ich plötzlich mein Handy raushole. Dann merken ja alle Leute, jetzt wir machen das einfach so. Jeder von euch darf sein Handy rausholen. Ihr dürft guten Freunden eine Mail schreiben, eine ermutigende Sache. Dann fällt es nicht so auf. Ihr könnt auch dann unauffällig dann sozusagen dieser Mail schreiben. Ihr schreibt doch, könnt auch mir persönlich schreiben, wenn ihr sagt, hey, ich will lieber persönlich mit dem Pastor reden, dann könnt ihr euch an Tim oder mich wenden. Aber tut etwas. Und lasst uns das als Gemeinde auch ein Stück Realität werden lassen. Wenn du sagst, hey, für mein Leben ist das uninteressant, das ist nicht so meine Versuchung, ist das cool, sei dankbar. Vielleicht sagst du aber, ich kenne jemanden, den das gerade schwer mitnimmt und ich will mich einfach mit diesem Thema beschäftigen. Ich will das dazu lesen, vielleicht Informationen zu bekommen, darüber nachdenken. Dann kannst du auch an diese E-Mail schreiben und einfach Ideen bekommen, wo du dich vielleicht informieren kannst, wo du dich weiter bilden kannst. Dann kannst du auch das machen. Sprich, was diese Idee, die Idee ist, hey, warum haben wir als Gemeinde nicht kleine Gruppen, wo zusammen wir das erleben können, um was es geht. Einander zu stützen, einander zu tragen, füreinander da zu sein, offen und ehrlich zu sein, aber auch zu erleben, dass Heilung stattfindet. Dass Jesus der Sieger auch in meinem Leben, in deinem Leben werden kann. Dass wir als Gemeinde gemeinsam stark sein können. Ihr habt jetzt Zeit dazu, ihr werdet ein bisschen Musik hören, darüber nachzudenken. Ihr könnt jetzt eure Handys dann rausholen, E-Mails schreiben, ihr könnt auch mir schreiben, euren Zorn über diese Predigt. Auch dafür bin ich offen. Wenn wir darüber ins Gespräch kommen, glaube ich, hat sich schon viel bewegt. Schreibt eure Gedanken, vielleicht Assoziationen. Dann könnt ihr gern jetzt loswerden oder noch besser mit Gott zu sprechen. Dafür habt ihr jetzt die Zeit. Ich dann über eure zahlreichen Mails, die dann im Postfach völlig ausfüllen werden. Bin sehr gespannt, hab den Mut, etwas in Bewegung zu setzen, Tim oder mir zu schreiben, diese E-Mail-Adresse zu schreiben, euch zu melden, etwas in Bewegung zu setzen, eure Gedanken auch zu schildern, im persönlichen Austausch. Ich würde gerne mit euch beten, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, du kennst uns, du hast uns geschaffen. Dass wir uns das Gute vorgesehen, die Freiheit, und manchmal schaffen wir es nicht ganz damit umzugehen. In welchem Bereich auch immer, sei es mit Verletzungen, mit Emotionen, Gefühlen, in welchem Bereich auch immer, wir vielleicht von etwas gefangen sind, wir diesen Sirenen uns nicht entziehen können, so möchte ich dich bitten, dass du uns frei machst, Stück für Stück. Dass wir den Mut haben, immer wieder zu fliehen, immer wieder aufzustehen, wenn wir fallen. Dass wir uns zu dem Guten hinwenden, dass wir von dir mehr begeistert werden, dass wir von deiner Schönheit überwältigt werden, dass wir die Sirenen gar nicht mehr hören und sehen, weil sie so langweilig geworden sind zu dem, was du eigentlich in uns machen kannst. Ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde nicht weiter Gemeinde bleiben, die über die vielleicht schwierigen Sachen schweigen, weil wir Angst haben, nicht den Mut haben, was auch immer. So schenk du uns da auch die Liebe, das Vertrauen, die Offenheit, uns zu öffnen anderen Personen gegenüber, einander die Lasten zu tragen, wenn es hart auf hart kommt, füreinander da zu sein und auch in den guten Zeiten wie in den schlechten Zeiten. Bitte bitten, dass du uns veränderst, dass du uns heiligst, dass du uns reinigst, dass du uns Freude schenkst, an dich zu glauben, mit dir zu leben. Im Namen Jesu. Amen.